Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn.
Und ich bin der Mike.
Hallo zusammen.
Hallo Björn.
Heute bringen wir euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne.
Oh yeah.
Heute in Staffel 8, Folge 164.
Staffel was?
8.
Alter.
Geht's unter anderem um A Twisted Tale, ein Point-and-Click-Adventure.
Oh yeah.
The 400 Mini, eine Mini-Konsole von Atari.
Die 400ste?
Ungefähr, ja. Dann The Sims-Verfilmung.
Was?
Und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Serie Echo und
The Three-Body Problem, Gentleman und The 50.
Und einiges mehr. Ja, los geht's. Was haben wir denn Neues? Erstmal der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke.
Und dann kommen wir doch auch schon zum Genussmittel. Bevor wir nun in die Sendung starten, was genießen wir denn heute?
Oh, ich freue mich.
Was haben wir denn hier Schönes? Kommt mir bekannt vor.
Mir auch.
Mike, was haben wir denn hier schon?
Einen Nick Neen Organic Cast mit einem unbekannten Alter, 59,6 Umdrehungen.
Fassstärke, ja.
Ein sehr leckerer Whisky.
Genau, den Nick Neen hatten wir ja tatsächlich auch schon mal in der Sendung, auch mit freundlicher Unterstützung damals von dem Distributor Kirsch. Heute mit freundlicher Unterstützung von wick.de, dem Tasting Circle. Da ist das nämlich das Sample von Februar. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an wick.de für die Bereitstellung des Samples. Und der Tasting Circle ist halt ein Abo, was ihr abschließen könnt auf wick.de und dann bekommt ihr jeden Monat ein schönes Sample zugeschickt. Und dann könnt ihr das, wenn ihr die Geduld habt, das mit uns dann gemeinsam genießen zum Beispiel. Oder eben unabhängig von uns genießen und dann unsere Meinung dazu auch nochmal nachträglich einholen.
Weil uns zuzuhören ist natürlich immer ein Highlight.
Genau. Ja, und da haben wir jetzt tatsächlich den, das müsste genau unserer gewesen sein, der Nick Neen.
Das ist der, ja.
Cask Strength Batch CSGD06 Scotch Red Wine Bourbon Oloroso Sherry Casks. Nicht rauchig, nicht gefärbt. Dann schauen wir doch mal,
jo,
ob er uns noch schmeckt. Müsste den nur aufkriegen. Ah, jetzt.
Yeah!
Alles schön rein damit.
Und ab mit der Nase ins Glas.
Genau. Schön leicht, blumig, fruchtig, bisschen
zitronig.
Auf jeden Fall mal leicht und
Kräuter.
Ja, die Blumenwiese lässt grüßen.
Gott sei Dank ohne Allergie.
Ja. Schau mal, hier Blumenbouquet steht hier auch aufs Aroma drauf. Mit Kräuternoten, ja, Überraschung. Ein duftiges Herrenparfüm. Aha.
Gut, das kann alles und nichts sein.
Genau, helle Früchte, etwas Zitrus, Aprikose, Pfirsich, Sandelholznoten mit Muskat. Das meiste davon kann ich schon ausmachen, aber. Mhm.
Die Muskat jetzt auch, wo man es weiß.
Ja.
Aber prinzipiell ist der schon sehr kräutrig und zitronig.
Ja.
Oder fruchtig.
Ja, diese Blumenwiese finde ich persönlich ganz gut.
Ja.
Nick Neen ist ja auch dieser Organic, also einer der ersten Organic hergestellten Dinger. Die haben zwar kein EU-Zertifikat, aber dazu könnt ihr euch dann auch nochmal das Interview, was ich damals geführt habe, anhören. In der entsprechenden Folge, aber dann
recht hell.
Mal ein Schlückchen geben, genau, recht helle Farbe. Gut, dass du das sagst. Prost.
Prost.
Falschen Hals.
Oh, das ist ärgerlich. Wie schmeckt er da drin? Passiert dem besten, Bernie. Ja, kommen wir zum Geschmack.
Ja, Pro-Tipp, nicht einatmen beim Trinken.
Herrlich rund werden die süßen und spritzigen Fruchtnoten von salzigem Karamell ummantelt. Eine angenehme Würze von Roggenbrot, frisch gemahlenem weißem Pfeffer und Eiche. Die Aromen werden von Alkohol vortrefflich unterstrichen und präsentieren sich perfekt ausgewogen. Mhm. Kann man so sagen. Mhm. Also fruchtig habe ich das auch sehr. Den Karamell, habe ich den irgendwo? Den probiere ich jetzt doch nochmal direkt.
Ja, die meisten Noten habe ich auch. Allerdings bin ich gerade ein bisschen, wenn man ihn so doll genießt, dass man ihn einatmet, das kommt nicht so gut.
Ja, auf jeden Fall geht das Ganze auch recht fruchtig zu Ende. Mhm. Im Nachklang. Also Pfirsich habe ich. Mhm. Ja, dieses salzige Karamell, was ich jetzt eben nicht haben wollte. Jetzt habe ich es sehr, sehr stark tatsächlich noch präsent.
Ja, die Eiche, da hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, dass die dann doch präsent ist. Genau, und sonst macht er so weiter, wie er anfängt. Fruchtig, pfirsig, kräuterig.
Nicht langweilig.
Komplex auf jeden Fall.
Sehr, sehr lecker.
Dass wir den ganz gerne mögen, ist ja kein Geheimnis. Haben wir ja auch damals eine Flasche verlost, glaube ich, ne?
Oh ja.
Oder zwei, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben wir den verlost. Und so ist der auch dann in unserem privaten Männerquatsch-Tasting-Circle auch, glaube ich, ein bisschen rumgewandert. Also ein alter Bekannter für viele Hörer.
Ein guter Freund.
Genau. Dann wollen wir mal schauen, wie der sich so über die Sendung noch schlägt und gucken, dass ich den nicht nochmal einatme.
Spoiler-Alarm, es wird großartig sein.
Ja. Ja, dann noch eine Meldung, die nachzureichen ist, die eigentlich schon in der letzten Sendung fällig gewesen wäre. RetroPlays, der Marktplatz für Videospiele. Irgendwo auch ein Podcast zugehört, ein Blog und so weiter. Hatten wir schon im Interview in der Gamescom-Folge, haben wir schon mehrfach drüber berichtet. Und da kann man also auch seine Sammlung auf der Webseite so pflegen und so weiter. Und die haben halt so einen Marktplatz eBay-mäßig. Die hören auf zum April hin.
Ach Quatsch, wie kommt's?
Unbekannt. Es hieß nur, aus aktuellem Anlass wird der Marktplatz erstmal dicht gemacht. Also vorläufig. Vielleicht kommt er wieder. Niemand weiß, was dieser aktuelle Anlass ist. Es wird gemunkelt, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass ja jetzt diese Steuermeldungen gemacht werden müssen für die Verkäufe und so weiter, dass das vielleicht irgendwie was damit zu tun hat. Auf der anderen Seite, eBay hat jetzt seit ungefähr einem Jahr die Gebühren halt auch gestrichen. Früher waren sie immer halb so teuer von den Gebühren wie eBay mit 5% statt 10%. Jetzt sind sie 5% teurer als eBay, weil eBay eben keine Gebühren mehr hat, zumindest in Deutschland. Kann auch was damit zu tun haben. Man weiß es nicht. Ein bisschen schade natürlich. Ich habe da jetzt auch immer was angeboten. Ging tatsächlich etwas weniger als bei eBay weg, weil eBay dann doch auch die internationalen Verkäufer sehr aktiv sind. Letztendlich hat man dann doch da auch einige Leute, die da Interesse haben. Und was halt sehr schön ist, diese Sammlung da auch pflegen zu können. Das habe ich jetzt auch zuletzt immer gemacht. Wenn die nicht wiederkommen, marktplatzmäßig, also das, was Geld bringt, dann ist halt die Frage, wie lange dann auch noch die Sammlung online verwaltet werden kann, weil das Serverkosten und so weiter laufen ja weiter. Also da hoffe ich einfach mal, dass es vielleicht dann mittelfristig doch nochmal irgendwie reaktiviert werden kann. Denn sonst hat man da mitunter sehr viel Zeit in die Sammlungspflege gesteckt, weil man dann halt die ganzen aus der Sammlung dann mit Barcode hat, eingescannt hat und
das ist natürlich ärgerlich, ne?
Und gegebenenfalls auch fehlende Items hinzugefügt hat und so weiter. Ist dann mitunter ärgerlich. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wie gesagt, die Meldung gab es letztes Mal schon. Ich wollte dann nur noch abwarten, vielleicht, dass es doch noch irgendwie ein offizielles Statement oder ähnliches gibt. Aber ist mir jetzt nicht zu Ohren gekommen. Dann erinnert man sich vielleicht noch an das Spiel No One Lives Forever. Das ist ein Ego-Shooter gewesen vor einigen Jahren.
Ich überlege gerade, aber ich befürchte fast nicht.
Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das war halt so eine 60er Jahre angehaucht. So ein weiblicher Hauptcharakter.
Nee.
War recht beliebt. Ein ziemlich cooles, cooler Ego-Shooter. Und da ist aber jetzt seit einiger Zeit unklar, wer die Rechte hat an dem Spiel. Im Jahr 2000 kam das raus, bis 2003. Mehrere Titel auch. Und jetzt ist, wie gesagt, die Frage, wer die Rechte hat. Die Night Dive Studios interessieren sich da nämlich für. Die wollen da vermutlich mal irgendwie ein Remake, Remaster, was auch immer machen. Vielleicht einen neuen Teil. Weiß man nicht. Die Spuren führen da also über Vivendi, die 2003 die Rechte hatten. Und 2006 wurde Vivendi Universal ja aufgelöst. Dann 2007 waren die wohl bei General Electric und Activision aufgeteilt. Activision gehört jetzt mittlerweile zu Microsoft. Weiß man aber nicht, ob die Markenrechte mitgekommen sind. Und Monolith hat ja bei No One Lives Forever 2 und dem Prequel-Spin-Off Contract Jack einen Publishing-Vertrag gehabt mit Sierra Entertainment. Also die Rechte sind so ein bisschen versprengt und Warner Bros. Hat auch nochmal mitgemischt später. 20th Century Fox, vielleicht Disney, die ja 20th Century Fox seit 2017 besitzen. Man weiß es nicht. Ne, also da ist ein bisschen Detektivarbeit.
Viel Bewegung drin gewesen.
Genau, und da muss man halt jetzt rausfinden, bevor man da irgendwas Neues machen kann, wer die jetzt aktuell hat. Und die Nightlife Studios bemühen sich da gerade. Und da wünschen wir ihnen viel Glück, viel Erfolg, denn es wäre ja schon cool, da mal wieder einen neuen Teil zu haben. Ich habe es damals zwar, glaube ich, gar nicht gespielt, auf dem PC ein bisschen, dann gab es auch auf der PS2 noch. Dennoch ist die Fanbase sehr groß und das Spiel ist sehr, sehr gut und einen neuen Teil würde ich mir durchaus auch nochmal anschauen. Da sind wir gespannt. Dann haben wir noch eine Meldung, dass nämlich das allseits beliebte Videospiel Die Sims aus dem Jahr 2000, damals von Will Wright entwickelt wurde, der ja auch SimCity erfunden hat. Mhm. Das erste kam im Jahr 2000 auf den Markt und mittlerweile gibt es ja unzählige Spin-offs und Nachfolger. Und da soll es jetzt also eine Realverfilmung geben zu den Sims. Laut Insider-Informationen feilen derzeit Kate Herron und Bryony Redman an einem Drehbuch. Herron soll dabei auch den Regieposten übernehmen und auch die erste Staffel von Loki wohl inszeniert.
Ist also jetzt kein, noch ganz gut.
Kein unbeschriebenes Blatt und The Last of Us. Da hat sie auch Regie geführt.
Die fand ich großartig.
Ja, zur Handlung kann man natürlich jetzt noch nichts sagen. Ist alles noch Spekulation. Aber Margot Robbie, Barbie, soll wohl dabei sein.
Die ist auch super.
Ja, und auch Electronic Arts möchte natürlich da sich beteiligen. So. Also haben wir da potenziell den nächsten Videospiel-Verfilm-Hit, wo wir ja jetzt einige hatten. Und die Sims ist natürlich ein sehr offenes Thema, da kann man sich ja ziemlich alles vorstellen. Entweder wird es so Barbie-mäßig tatsächlich so eine Parodie irgendwie.
Die habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, soll großartig auch nicht, sein, auch aber nicht, ja. Irgendwie dadurch, dass ich es mir auch noch nicht so richtig vorstellen kann, bin ich auch zu geizig dafür, so richtig Geld auszugeben. Mhm. So wie ich es letztens gemacht habe, boah, habe ich mich geärgert.
Kommt früher oder später auch.
Ich wollte seit Jahren, also bestimmt seit 2 Jahren, hatte ich Bock, den Film Shootcaller mir anzugucken. Mhm. Der war immer nur zum Leihen da. Und irgendwann war ich krank, mir ging es schlecht und ich war gelangweilt und dachte mir, scheiß drauf, 3 Euro machst du. Mhm. 2 Wochen später, jetzt ist er gratis auf Netflix. Mhm. Danke.
Ja, danke. Ja, kommt früher oder später alles. Ja, dann kommen wir zu was Schönem, denke ich, nämlich dem Point-and-Click-Adventure A Twisted Tale.
Oh, ja.
Und ja, Mike, möchtest du anfangen?
Tatsächlich, ja. Und zwar bin ich das erste Mal, ähnlich wie du wahrscheinlich auch, auf der Gamescom 23 draufgestoßen, als wir die liebe Eva kennengelernt haben.
Grüße.
Liebe Grüße. Ja, sie war da im Retro-Bereich und stellte quasi ihr Point-and-Click-Adventure vor. Damals konnte man nur so ein bisschen sehen, wie kann man sich bewegen und. Also sie hat so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der aber schon sehr, sehr liebevoll und schön aussah. Mhm. Weil was mir damals schon aufgefallen ist und was sich jetzt halt auch durchs ganze Spiel zieht, der Grafikstil ist halt unheimlich schön gezeichnet. Also das macht einfach Spaß. Sie ist quasi Alleinunterhalterin, was das angeht. Also hat das gesamte Spiel alleine programmiert, nicht sehr im Team, ne? Was definitiv sehr beeindruckend ist. Und ja, damals haben wir uns ein bisschen mit ihr unterhalten und jetzt war sie so gut und hat uns vor Release einfach mal 2 Keys zukommen lassen. Genau. Eva an dieser Stelle, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Hättest du uns zugehört, hättest du gewusst, dass wir es uns auch gekauft hätten.
Ja.
Trotzdem bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Wenn jemand Interesse hat, sich dieses Spiel zu kaufen, es gibt es für PC, Mac und Linux. Ich habe die Steam-Version, welche im Normalfall mit 15,99 zu Buche schlägt.
Genau.
Was kann man über das Spiel erzählen? Im Endeffekt startet es damit, dass View in einer Bar sitzt oder in einem Café vielmehr, dort ein Zauberwürfel berührt und durch ein Portal in eine fremde Welt gezogen wird. Jetzt schreibt sie auf der Seite so ein bisschen, ich habe da einfach mal ein bisschen stibitzt an der Stelle. Handgezeichnete, traditionell und digital erstellte Grafiken in 4K und Ultra HD. Mhm. Klassische Frame-by-Frame-Animation. One-Click-Interface. Weiblicher Hauptcharakter Vio, der übrigens sehr süß geschrieben ist. Dann viele eindeutige und uneindeutige Anspielungen. Oh ja. Mhm. Hommagen und Anlehnungen an die großen Klassiker. Ja. Mhm. Ganz, ganz viele skurrile und spannende Charaktere. Das merkt man schon direkt am Anfang. Ja. Also einfach, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr spoilern. Schräger Humor und Retro-Vibes. Definitiv. Mhm. Abwechslungsreiche Welten, ja. Yeah. Und verdrehtes Setting, umfangreiche Story, klassische, komplexe Rätsel, ja. Und spielbeeinflussende Entscheidungen, was ich tatsächlich auch sehr cool finde, und die Möglichkeit auf alternative Enden. Ja, das Ganze startet quasi, wenn man dann aus diesem Portal rausfällt, ist man in so einem Wald. Dann ist es auch erstmal sehr, sehr klassisch. Mhm. Was haben wir da? Ah, eine Pflanze. Ah, ein Stock. Ja, den Stock, den nehme ich mal mit. Ah, ein Würfel. Oh, der ist heiß. Den nehme ich wohl nicht mit. Hab ja erstmal die Flossen verbrannt. Geht ein bisschen weiter und sieht dann wie so einen riesigen Abhang. Wenn man da näher dran geht, sieht man halt eine Brücke, die auf so eine Wolkenstadt geht. Mhm. Wenn man dort sich hinbewegt, wie gesagt, ich spoilere jetzt auch nicht zu weit, sondern einfach nur, dass man mal so einen kleinen Eindruck kriegt, findet man einen älteren Herrn vor, der Vögelfischen betreibt, weil der sitzt auf einer Brücke und fischt in den Wolken. Wenn man sich dann so weiter, wie hieß der gute Mann noch? Ich meine, Hermann hieß er, wenn ich mich nicht täusche. Der möchte auf jeden Fall seiner Frau einen Vogel fischen. Wenn man dann ins nahegelegene Haus geht, trifft man seine Frau tatsächlich auch, die gute Betty. Die gute Betty hat einen Goldfisch, lackiert sich jede Stunde die Fingernägel neu und liebt es, ihren Kakteen beim Wachsen zuzugucken. Ja. Das ist auch ungefähr so das, wohin die Reise geht. Also egal, wo man reingeht, überall trifft man skurrile Figuren, lustig geschriebene Charaktere, lustige Rätsel. Also alles in allem sehr, sehr schön.
Ja, ja, ich finde es auch super schön gezeichnet und ja, die Welt an sich ist sehr stimmig und es ist ja jetzt erst Episode 1, das heißt, da können wir noch mehr erwarten in Zukunft. Ja, sei es jetzt der Tätowierer, der
die Oma tätowiert.
Genau, oder eben in dem Ramschladen oder was ist das da, Retroladen, wo diese ganzen Anspielungen dann auch auf die ganzen alten Adventures sind, irgendwie Simon Sorcerer, Zauberer, Robe und diese Sachen. Genau, also das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Auch natürlich alles voll vertont und mit tollen Sprechern und
zweisprachig.
Ja, also
man kann es auf Deutsch und Englisch spielen.
Ja, man kann jederzeit speichern, natürlich. Also alles wirklich sehr schön, also auf einem sehr hohen Niveau. Also ich hätte jetzt da nicht, habe beim Spielen nicht das Gefühl, dass ich da eine One-Woman-Production mir anschaue, sondern
definitiv nicht,
das hat schon sehr nach AAA gerochen, also.
Das, wenn das mal hinkommt.
Ja, das ist schon.
Nee, Spaß beiseite, aber wirklich. Also das.
Schon sehr gut.
Hättest du mir jetzt erzählt, Mensch, das Spiel, was du gespielt hast, wurde von einer Person programmiert, hätte ich gesagt, verarsch mich doch nicht. Ne? Ja. Also das ist weit, weit über dem Niveau von einem, oh, ich mach da mal eben und ich habe Bock, mich da auszuprobieren. Also da steckt wirklich so viel Liebe und Freude drin.
Ja. Ja, das ist schon alles sehr, 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 sehr rund und sehr, sehr cool und verdient auf jeden Fall auch nochmal hier dann ein bisschen besprochen zu werden. Wir hatten es ja vorletzte Folge schon mal ganz kurz drin auch, dass es kommt und jetzt ist es da, jetzt kann es jeder sich kaufen. Also ich bin einmal, vom Umfang her bin ich einmal durchs ganze Dorf durch, habe mit allen Charakteren, die man jetzt schon so ansprechen konnte, auch angesprochen, bis dann zum Schluss halt dann in diesen Laden, der diesen Screen, den hatte sie auch auf der Gamescom mit, auch schön zu sehen, wie der dann sozusagen im Spiel dann aussah. Bin dann noch ein bisschen hin und her, habe noch ein paar Sachen ausprobiert. Muss dann aber auch sagen, wusste dann nicht mehr, wo ich weiterkommen muss. Ich habe vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Und da muss ich dann nochmal bei so Indie-Games findet man ja auch im Netz jetzt nicht unbedingt mal Hilfe.
Nein.
Bei Monkey Island ist man so verwöhnt, da drückt man auf den Knopf, dann sagt er einem, wo es als nächstes weitergeht. Denn ich spiele Point-and-Click-Adventure sehr, sehr gerne, bin aber nicht so richtig gut da drin.
Das hat mich noch nie davon abgehalten, etwas zu tun.
Genau, also ich weiß noch damals, Monkey Island auf dem Amiga, hätte ich da nicht mich täglich austauschen können mit auf dem Schulhof und so weiter. Wo hast du da drauf gedrückt und wie ging das Rätsel? Wäre ich da niemals durchgekommen. Und deswegen werde ich die Eva, glaube ich, nochmal fragen müssen, wie das da so weitergeht, was ich tun muss.
Man sitzt ja an der Quelle.
Genau. Aber sehr, sehr cool und kann es wirklich eben nur empfehlen, ist auf jeden Fall ein Pick, um sich das auf jeden Fall mal anzuschauen und zu zocken, wenn man sich für das Genre interessiert.
Definitiv.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten angespielt und ausprobiert, nämlich dem The 400 Mini.
Okay.
Das ist eine Mini-Konsole von Atari, bereitgestellt, freundlicherweise von PlayOn. Vielen, vielen Dank für die Bereitstellung des Testmusters. Und der kommt jetzt von heute an in der Zukunft raus, aber wenn die Sendung raus ist, ist der gerade auf dem Markt, dann könnt ihr den schon kaufen. Ich hatte schon mal auf Instagram auch so ein kleines Unboxing-Foto gezeigt und das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist halt der Atari 400.
Tatsächlich nicht, nein.
Wenn du jetzt mal nach oben drehst, dann siehst du oben auch noch den 5200er und den 800er. Mhm. Die beide vom Design her meiner Meinung nach ein bisschen hübscher gewesen wären.
Definitiv, ja.
Der hat also 50% Größe, der Mini von dem Originalen. Und ja, das war halt der 8-Bit-Heimcomputer damals von Atari, von denselben Designern, die den Atari 2600 designt haben, den VCS. Und halt im Prinzip halt ein aufgebiefter 2600. Technisch sehr nahe und sehr verwandt mit dem Atari 5200. Das ist die Konsole, die dank des Videospielcrashs und dank des Flops das nicht nach Europa geschafft hat. Also quasi der Nachfolger von dem legendären 2600. Und ist halt technisch, wurde dann als Heimcomputer vorher schon veröffentlicht. Und auch also einmal in der Variante 400, einmal in der Variante 800, die dann nochmal ein bisschen hübscher ist und ein bisschen mehr Speicher und alles hatte. Kann Module schlucken, sogar zwei gleichzeitig.
Oh, okay.
Im Original jetzt. Diese Mini-Konsole natürlich nicht. Die hat
eine Karte drin.
Komme ich gleich noch zu, wie da die Spiele drauf kommen. Wichtig zu wissen ist halt, dass es die Hardware von 1979 ist und der C64 etwas später rauskam, aber trotzdem hat sie eigentlich die ganzen erste Hälfte der 80er Jahre mit dem C64 konkurriert. War deswegen natürlich ein bisschen hinten dran immer grafisch, aber hat auf jeden Fall auch eine breite Fanbase bei den Atari Heimcomputer-Kids. Oh. Ist später dann auch nochmal fast dieselbe Hardware dann, wie gesagt, im 5200er verbaut worden, nur als Konsolenversion halt. Und dann auch nochmal ganz viel später in der Atari XE-Serie dann auch nochmal verbaut worden, als nochmal als Heimkonsolenversuch von, als Jack Tramiel das Ganze nochmal übernommen hat, später als Drittverwurstung. Ja, letztendlich, wie gesagt, kann man sich vorstellen, ist ein aufgebiefter 2600. Und deswegen gibt es auch sehr viele schöne Heimkonsolenversionen und ja auch so Eigenproduktionen, sage ich mal, für. Und 25 Spiele sind hier vorinstalliert, die eine ganz gute Auswahl haben. Da ist dabei Boulder Dash, Missile Command, Lee, was Bruce Lee ist. Das habe ich immer auf dem C64 auch gerne gezockt. Das ist auch eins der besten Games, meiner Meinung nach, die da drauf sind. Berserk, Millipede, Miner 2049, Mule, Star Riders 2, Capture the Flag, Jump und viele mehr. Ja, also die Auswahl ist ganz gut, die da vorinstalliert sind. Besonders viel Spaß hat mir, wie gesagt, das Bruce Lee gemacht, aber auch ein Spiel namens Bristles, wo man irgendwie Wände streichen muss.
Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können.
Oder
hätte ich dir viel Freude machen können.
Oder Hoover Boover, wo du Rasen mähen musst. Von Jeff Minter tatsächlich. Ja, alles in allem ist natürlich grafisch, ist das Ganze schon recht simpel.
Okay.
Also halt 8-Bit-Grafik.
Ich verstehe, ja.
Es gibt natürlich dann auch so Sachen wie Pac-Man und Mario Bros. Dafür und Donkey Kong. Dafür muss man dann allerdings, die sind jetzt nicht vorinstalliert, dann mit einem USB-Stick arbeiten. Du kannst also einen USB-Stick einstecken, wo die Games drauf sind und auch offiziell sozusagen so gewünscht, dass man den dann bespielen kann mit den ROMs. Dann nimmt er Kassetten-ROMs, Modul-ROMs, alles Mögliche und kann die dann eben auch abspielen. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Da muss man dann noch auswählen, welches Gerät die sozusagen, auf welches Gerät die mappen. Und bei den 5200er Spielen muss man halt so eine Conversion nehmen. Also die haben halt einen Analog-Controls und hier ist halt nur ein digitaler Joystick dabei. Ja, da muss man dann also die entsprechenden Conversion-ROMs dann nehmen. Aber das funktioniert. Man kann Insta-safen, man kann zurückspulen, man hat eine virtuelle Tastatur. Also es ist alles so diese Features, die man kennt und auch erwarten würde. Das Besondere ist halt, dass er nicht nur die Atari 400-Spiele abspielt, sondern eben die 800er, die XE, die 5200er, also diese ganze 8-Bit Heimcomputer- und Konsolen-Serie spielt er halt komplett alles ab. Da hat man also schon eine sehr, sehr große Auswahl dann auch an Games. Und der Joystick ist noch zu erwähnen, der ist noch recht besonders. The CX-Stick nennt er sich. Der sieht halt aus wie der klassische Atari-Joystick mit einem Button, den kennt man ja, diesen schwarzen Joystick mit dem einen roten Knopf. Das Besondere hierbei ist, der hat 8 Knöpfe. Und die sind ziemlich versteckt. Also es ist halt vorne 2 Knöpfe noch vorne drauf, also einmal Home und einmal Menü. Du hast den normalen roten Feuerknopf. Dann hast du so eine Zierscheibe um den Joystick rum, die eigentlich nur so eine Beschriftung hat, Top, links, rechts, unten. Ja. Und die kannst du jeweils drücken, das sind 4 Knöpfe. Also du kannst quasi diese Scheibe, die um den eigentlichen Joystick rum ist,
auch als Joypad oder
so. Kannst du, das sind Knöpfe, also 4 Knöpfe. Damit sind es dann schon mal 7. Und dann hast du vorne auf der Ecke, vorne links auf der Ecke, unten auch noch einen Knopf eingelassen ins Gehäuse. Und das macht diesen Joystick sehr besonders, weil es halt vorher eben noch keinen Original-Atari-Joystick gab, der jetzt auch von Atari tatsächlich hergestellt wurde, der so viele Knöpfe bietet. Das heißt, es macht diesen Joystick halt, den man auch einzeln kaufen kann, dann auch sehr interessant natürlich für irgendwelche Emulatoren oder den Mister oder andere Geräte, wo du dann unter anderem vielleicht auch Spiele dann damit emulieren kannst, die dann mehr als einen Knopf benötigen. Du kannst auch die Spiele von der Tastenbelegung umbelegen, die da drauf sind, beziehungsweise frei belegen, auch bei den Emulatoren, wenn du zum Beispiel irgendwelche Spiele hast, die halt eigentlich ein Nummernpad noch brauchen oder besondere Tasten, kann man das also alles umbelegen noch. Ja, alles sehr, sehr stimmig. Genau, also der Joystick an sich ist schon mal ein Highlight für mich, der jetzt dabei liegt. Den werde ich auf jeden Fall dann auch für andere Emulationsgeräte dann mal benutzen. Das Ganze gibt halt 720p aus in 50 oder 60 Hertz wahlweise. Du hast verschiedene Display-Rahmen, die du noch auswählen kannst.
Die vollen 8-Bit auch wirklich komplett auszukosten.
Genau, dann hast du halt die Möglichkeit natürlich einen Scanlines drüber zu legen, zurückspulen, habe ich schon gesagt. Und hat auch Kompatibilität mit Keyboard und anderen Controllern, die man dann auch verwenden könnte, wenn man das denn gerne möchte. HDMI-Kabel und USB-Kabel liegt bei, Power-Adapter nicht. Quick-Start-Manual ist dabei, digital gibt es dann die anderen Manuals. Das Gerät selber, also ich finde es halt, wie gesagt, nicht das schönste Atari-Gerät auf dem Planeten. Also jedes der anderen aus dieser 8-Bit-Reihe hätte ich schöner gefunden optisch. Aber es hat sicherlich seine Fans. Ist auch wieder sehr, sehr hochwertig produziert. Auch wieder von derselben Firma, von diesen Retro-Games, die also diese ganzen Mini-Konsolen vom C64 Mini über den VCS Mini, über diese ganzen Dinger gemacht hat. Ne? Amiga A500 Mini und wie sie alle heißen. Mhm. Alles aus derselben Schmiede, aus denselben Design-Schmiede und denselben Fabriken. Also sehr, sehr hochwertig das Ganze. Hat halt jetzt anders als der 2600er Mini, den wir auch schon mal vorgestellt haben, eben keinen Cartridge-Slot und kann eben kein Originalspiel abspielen, sondern schlägt in die Kerbe der anderen Mini-Konsolen.
Okay.
Wie vorher auch, ne? Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gerät. Die Spielauswahl ist in Ordnung. Ich denke, man muss halt so ein bisschen ein Herz dafür haben und das vielleicht damals auch so geliebt haben, dass dann diese Erinnerungen wiederkommen. Weil es gibt natürlich von diesen ganzen Arcade-Spielen auch bessere Umsetzungen. Das ist ja mittlerweile emuliert. Von Donkey Kong oder Pac-Man kriegst du natürlich die Arcade-Originalversion wie emuliert auch auf den neuen Konsolen und so weiter. Mhm. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt die 8-Bit-Variante von damals. Dennoch sehr, sehr schön. Bringt ein paar Erinnerungen wieder. Gerade Bruce Lee hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich habe jetzt keine Verbindung zum 400er. Aber eben hätte ich jetzt die XE-Reihe. Da haben wir tatsächlich auch auf dem E-Jack-Fest schon mal eine Runde Joust als Turnier gespielt. Die Games gibt es natürlich hier auch. Hatten wir jetzt auf dem letzten E-Jack-Fest auch noch ein XE-System vorliegen. Und ich werde ihn jetzt auch auf dem nächsten E-Jack-Fest dann ausstellen. Und da wird er sicherlich auch seine Liebhaber finden. Ein USB-Stick dran mit den ganzen Games und dann läuft das. Also für alle, die da irgendwie nostalgische Erinnerungen an die alten Atari 8-Bit-Heimcomputer und Konsolen haben, für die ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Kann man auf jeden Fall machen. Der Joystick an sich ist auf jeden Fall ein Highlight und wenn ihr sagt, könnt mit dem Gerät selber nichts anfangen, dann besorgt euch den Joystick alleine. Den gibt es nämlich einzeln für rund 30 Euro und das Gerät selber hat eine UVP von 119,99, also knapp 120 Euro und ja.
Das ist ja noch sehr in diesem fairen Bereich drin, sag ich mal. Ne?
Genau, so rund 100 Euro kosten diese ganzen Minikonsolen ja alle. Da kann man dann sicherlich auch mal zugreifen, wenn man, oder man wartet, bis es ein bisschen günstiger wird. Wird ja vielleicht auch mal der Fall sein. Genau, am 28. März ist der offizielle Release-Termin. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben dann noch ein Gewinnspiel für euch.
Nein.
Ja. Und zwar hatten wir ja schon vor einiger Zeit das Gewinnspiel zu Eric Iscariot, dem Hörspiel, wo ich die Kassette hier hatte.
Erinnerst du dich? Ja.
Und da ist jetzt tatsächlich dann die zweite Episode erschienen. Und die gibt es dann auch wieder kostenlos im Netz digital sich anzuhören oder eben auf so einer schicken Kassette. Und dieses Mal gibt es dreimal je ein Set zu gewinnen, bestehend aus der Kassette Folge 2 mit dem Titel Aktenzeichen V4M P1R und eine Dose Holy Brew Energy Drink. Und das wird dann jetzt also auf Instagram starten. Gerne mitmachen und gewinnen. Und das Ganze wird dann eine Woche laufen und dann könnt ihr euch über euren Gewinn freuen. Also gerne da mitmachen. Und wer nicht warten möchte, der geht gerne mal auf die Webseite von Eric Iscariot. Die verlinken wir bei uns in den Shownotes auf www.männerquatsch.de. So, Mike, wie schmeckt uns denn nun dieser Nick Neen Organic Cask Strengths?
Ich liebe ihn. Ich finde ihn einfach super. Nehmen wir
mal einen Schluck. Ja, ist einfach ein richtig schöner, trotz fast 59 und paar zerquetschte Prozent, ist er echt immer noch trotzdem leicht, würzig, komplex.
Sehr komplex, schön. Tatsächlich.
Also richtig, richtig schönes Ding. Und da, ja, könnte man sich mal ein Fläschchen gönnen. Also ich meine, ich muss dich nicht fragen, ob es für dich für eine Flasche reicht. Ich glaube, du.
Ich habe eine Flasche zu Hause.
Ich auch noch.
Und bin sehr glücklich damit, ja.
Genau. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist eine Empfehlung.
Absolut.
Reiht sich natürlich dann auch schon bei den Top-Whiskys so ein bisschen ein, dann bei uns. Mhm. Gut. Dann hätten wir es tatsächlich auch schon in der Hauptshow soweit. Dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Und natürlich vielen, vielen Dank für all unsere Unterstützer. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
Peace.
Ciao.